Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Worum Podcast Folge 93. Herzlich willkommen zu einer Folge, die wir Autsch Tabellenführung genannt haben. Warum? Liegt ziemlich klar auf der Hand. 1:1 gegen Sandhausen und die Leistung war zumindest offensiv jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Ich bin mir fast sicher, dass mein liebster Freund und Fußballbuddy Thomas Kuhlmann das genauso sieht. Moin Thomas.
Ja, moin Jan, hallo.
Und siehst du es denn genauso?
Ja, ey, das ist wirklich, also selten haben wir so ein Spiel gesehen, wo die Reaktionen danach so unterschiedlich ausgefallen sind.
Ne? Ja, krass,
es gab
ne?
ja wirklich ja. von bis Interpretationsspielraum in alle Richtungen. Ja. Es war nicht alles schlecht, es war aber auch nicht alles gut. Ja, da müssen wir, glaube ich, echt im Detail nochmal drüber sprechen.
Ja, und das finde ich aber ganz geil, weil wir nämlich uns genau unter diesem Eindruck, nämlich jetzt auch ganz bewusst mal vorgenommen haben, wir reden jetzt vor der Aufnahme dieser Folge, reden wir noch überhaupt nicht. Also wir haben uns auch noch nicht unterhalten, wie wir das Spiel fanden und wie wir die Leistung einschätzen und so. Das machen wir sonst eigentlich immer, dass wir vorher nochmal irgendwie, zumindest nach dem Spiel oder so, grundsätzlich kommunizieren. Das haben wir dieses Mal gar nicht gemacht. Deswegen bin ich jetzt auch mal an einigen Punkten wirklich gespannt, wie du auf einzelne Punkte guckst, denn da sind da wirklich ein paar echt diskutable Szenen dabei gewesen.
Ja, es ist auch ganz gut, dass wir erst am Montag aufzeichnen, denn gestern wäre ich um einige Antworten doch etwas verlegen gewesen.
Ja, willkommen.
Muss ich sagen, denn also das war wirklich ein Fußballspiel, was mal wieder zeigt, also Fußball ist keine Mathematik, ne? Es gibt kein klares, manchmal gibt es keine klaren Ergebnisse, sondern da lassen sich so 90 Minuten durch mehrere Brillen betrachten.
Ja, allerdings.
Und ich fand es wirklich, also nicht nur unter den Fans, ja, wo es ja auch was Interviews direkt am Stadion, Social Media und so weiter, wo die Reaktionen ja auch wirklich von vernichtend bis komm, jetzt sind wir Tabellenführer und ja. Man muss auch sehen, wer uns alles fehlte und dass es Sandhausen war und so. Ich habe mir dann die Pressekonferenz der Trainer nach dem Spiel angeguckt, kann ja auch später nochmal vielleicht detaillierter drauf eingehen, aber auch da dachte ich, erstaunlich.
Ja, ja, und was du gerade beschreibst, ist auch in der Tat komplett die Bandbreite dessen, was ich gestern im Laufe des Tages gedacht habe. Wirklich von, oh Alter, wie enttäuschend ist das denn? Bisschen so, ja komm, Tabellenführer und so. Und das ist ja auch genau der Punkt, warum wir die Folge auch Autsch Tabellenführer genannt haben. Denn obwohl wir es nicht gewonnen haben und obwohl wir jetzt da nicht in der glänzenden Rüstung vom Feld geritten sind, mit einem triumphalen Sieg im Rücken, sind wir wieder an die Tabellenspitze gesprungen. Das Ganze ist jetzt natürlich ein knappes Höschen, weil die ersten vier Mannschaften jetzt nur noch 2 Punkte trennen und das jetzt dann wirklich sehr, sehr spannende nächste Wochen werden. Aber wir sind Tabellenführer, Punkt.
Ja, juhu.
Ja, genau, yay.
Ja, eigentlich war es ja wieder ein gemachtes Nest, ne? So, also okay, Schalke hat gewonnen, ja, und wird, glaube ich, immer mehr jetzt in den letzten Wochen zum gefährlichsten Konkurrenten, wenn ich die Lage richtig betrachte, stand jetzt, ja. Aber Pauli, wie wir es auch schon prognostiziert hatten, erwartet schweres Spiel in Rostock, kratzen, beißen, Haare ziehen, Prügeleien und Pyro in der Halbzeitpause.
Ja, und verlieren, haben wir auch gesagt.
0:1 verloren. Ah. Nürnberg, die eine absolute Serie gespielt hatten, hat auch verloren in Heidenheim, ja, was auch unsere Niederlage in Heidenheim da wieder in ein etwas helleres Licht rückt, sag ich mal. Ne, die haben ja auch ordentlich auf den Arsch gekriegt. Ja, und über den HSV können wir später in anderem Zusammenhang, denn darüber haben wir uns kurz unterhalten, ja, über den legendären Auftritt von HSV-Sportchef Bolt.
Im Sportclub.
Im Sportclub hast du mir erzählt und sobald wir mit der Aufnahme fertig sind hier, werde ich mir das nochmal schön kommen lassen.
Ja.
Aber das kannst du auch später nochmal ausführlich. Aber selbst der HSV ist noch nicht ganz weg.
Nee.
Ja. Ist zwar schon, braucht zwar schon ein Fernglas, aber es kann sich zumindest auf dem Papier noch Hoffnung machen, denn die haben ja immer noch ihr Nachholspiel gegen Aue.
Ja.
Und kann zumindest wieder, ich sag mal, in Sichtweite ranrücken und sich dadurch nochmal 2-3 Wochen die Welt noch mal ein bisschen schönreden.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn man sich mal die Reaktion der HSV-Fans in den sozialen Medien anguckt, dann ist das Ding eigentlich schon durch. Das ist ja wirklich dieser Fatalismus und die Frustration, die sich Bahn bricht, wenn der HSV irgendwie schon wieder Gefahr läuft, ist im Frühjahr zu verspielen, während es irgendwie im Verlaufe der restlichen Saison eigentlich immer noch ganz gut aussah. Ist schon, interessant.
Und wenn man Herr Bold, wenn man dem Glauben schenken mag, und das tue ich, was du mir über den Bold-Auftritt im dritten erzählt hast, dann ist die Tabelle Fake News scheinbar. Ja. Also auch da Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander, und auch da mehrere verschiedene Brillen. Aber lass uns doch jetzt erstmal mit dem wichtigen Spiel anfangen.
Ja, genau. Werder gegen Sandhausen. 1:1.
Du warst im Stadion.
Ich war im Stadion, dementsprechend natürlich wieder alles mit der subjektiv grün-weißen Brille tendenziell vom Sieger. Du hast ja den etwas analytischeren Blick dann am Fernseher auch drauf gehabt, wirst wahrscheinlich dann auch zur taktischen Ausrichtung und zu den genaueren Leistungen der Einzelnen ein bisschen mehr sagen können. Aber ich muss sagen, Stimmung fand ich wieder super. Ich fremdel immer noch so ein bisschen mit diesen 13:30 Anstoßzeiten, aber ich fand die Stimmung trotzdem gut und hat mir jetzt grundsätzlich erstmal Spaß gemacht.
Ja, wie Schrödingers Bierproblem, hast du das im Griff gehabt wenigstens?
Souverän im Griff gehabt, weil es dieses Mal wirklich kein Problem gab. Ich habe mich am Riemen gerissen, wie man so schön sagt.
Genau, also was dann nach den bereits bekannten Verletzungsausfällen in der Abwehr dann ja noch dazu kam, ich glaube am Freitag kam die Nachricht, Veljko auch nicht dabei.
Genau, richtig.
So, und dann war ja im Prinzip, lag ja auf der Hand, dass Mai die nächste Chance bekommt, weil er ja im Prinzip bis auf den kleinen Kiarodia der letzte echte Innenverteidiger war, den wir noch hatten.
Ja.
Aber gespielt hat er nicht.
Nee, gespielt hat Ole Werner lieber den guten Herrn Rapp in die Innenverteidigung gezogen.
Ja.
Was der das aber gut gemacht hat, ne? Also ich fand ihn gut. Also dafür, dass das jetzt wirklich eine komplett neue Rolle für ihn war.
Absolut, absolut. Und ich glaube, das war, auch wenn man betrachtet, wie dann der Spielverlauf war, ja, nämlich, dass es ja im Prinzip so gut wie gar nichts zu verteidigen gab und es eher in der letzten Reihe darum ging, Spieler auf dem Feld zu haben, die sich mit Gegenpressing auskennen, und mit Spielaufbau, war das, glaube ich, auch eine gute Entscheidung.
Ja, damit sprichst du eigentlich auch schon was an, was mir wirklich gefühlt seit Jahren nicht mehr so krass aufgefallen ist, auch schon in der ersten Halbzeit, wie Werder dieses Spiel dominiert hat, beziehungsweise wie wenig Sandhausen auch machen wollte. Die wollten ja wirklich nichts machen.
Ja, also da das klang auf der Pressekonferenz der Trainer danach ein bisschen anders.
Von wem jetzt?
Vom Trainer von Sandhausen. Okay. Es war eine total skurrile Situation, ja. Vielleicht erzähle ich das als erstes, wir nehmen das dann als Start in die Spielbeobachtung, ja.
Okay.
Also, da saßen also zwei Trainer, Sandhausen, Abstiegskandidat, holten 1:1 beim Tabellenführer. Auswärts, ja. So, und du siehst einen Ole Werner da sitzen, der eigentlich bis auf das Ergebnis zu 90% sehr, sehr zufrieden war. Das auch so gesagt hat, ja.
Okay.
Also wörtlich wirklich mit, ich war mit dem Auftritt sehr zufrieden. Wir hatten viel Kontrolle, gutes Gegenpressing. Wir haben, was ihm wohl vor dem Spiel wichtig war, wir haben keine Konter zugelassen. Wir haben keine Standardsituationen zugelassen. Wir hatten eine gute Ordnung. Und wir haben uns in der zweiten Halbzeit sogar noch im Spiel nach vorne gesteigert. Nachdem wir gemerkt haben, in der ersten Halbzeit kommen wir mit unserem Spiel durch die Mitte nicht so richtig durch.
Mhm.
Wir müssen mit dem Punkt leben. Hätten zwar Dreier vielleicht verdient, aber ist jetzt so. Und er ist mit der Leistung eigentlich zufrieden. Ja?
Ja.
Daneben saß ein Trainer von Sandhausen, vom Abstiegskandidaten Alois Schwarz, der sagte, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ja? Mein Matchplan ist überhaupt nicht aufgegangen. Ja. So, der Gegner war so stark im Gegenpressing, hat überhaupt nichts zugelassen. Wir hatten eigentlich was ganz anderes vor. Wir wollten uns überhaupt nicht so betonmäßig die ganze Zeit hinten reinstellen, sondern hatten eigentlich einen anderen Plan und wollten das Spiel viel offener gestalten. Aber Werder war so gut, dass wir überhaupt nicht durchgekommen sind.
Das macht's dann aber wirklich auch als Fan noch mal eine Nummer ärgerlicher, ne? Weil der Eindruck war ja wirklich, also bei Sandhausen haben ja selbst die Befreiungsschläge nicht funktioniert.
Ja, richtig. Richtig.
Mit einer Streuung immer ins einfach so schnell unter Druck gesetzt worden, dass die Bälle in Seiten ausgeprügelt wurden und einfach ins Niemandsland, wo kein Sandhäuser stand, ja?
Genau.
Wir haben uns ungläubig, schon während der ersten Halbzeit haben wir uns ungläubig angeguckt und gesagt, was ist denn hier los? Die sehen ja keinen Stich.
Exakt. Und man dachte wirklich, als man das Spiel zumindest im Fernseher dachte, man, Alter, was ist denn das?
Ja.
Die können doch nicht in der ersten Halbzeit schon die Bälle rausprügeln.
Ja, aber wirklich?
Das ist ja erbärmlich. Wollen die hier 0-0 ermauern?
Ja, genau. Ja,
ich sag mal, der Verdacht lag nah. Ja. Es sprachen doch einige Indizien dafür. Und dann gucke ich mir die PK an von Alois Schwarz, der sagt, nee, das war überhaupt nicht unser Plan.
Ja, wir hatten eigentlich einen ganz anderen Plan, aber wir haben es einfach scheiße gemacht.
Ja, genau. Das lag daran, dass Werder so stark war im Gegenpressing, dass sie unseren eigenen Matchplan kaputt gemacht haben. Und da habe ich mir doch erstmal ein bisschen die Augen gerieben, muss ich sagen, und die Ohren nochmal feucht durchgewischt, weil mit der Analyse hatte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, das in der Tat, das kommt für mich auch sehr überraschend. Ole Werner wird wahrscheinlich nebendran gesessen haben und ab sofort alles nur noch durch die Zähne. Ja, ich weiß.
Ja.
Wir hatten es anders geplant.
Ja, und also es war irgendwie einigermaßen absurd, eben weil sich dann halt auch Ole Werner recht zufrieden mit der Leistung und so gezeigt hat. Obwohl man eigentlich als Fan den Eindruck hatte, wir beißen uns die Zähne aus und Sandhausen kann eigentlich, ist mit dem Beton anrühren ganz gut gefahren. Ne? Gut, Schwarz hat dann auch gesagt, wir nehmen den Punkt gerne mit. Hätte man mir vor der Partie gesagt, 1-1, hätte ich unterschrieben.
Ja.
Ne? Aber er meinte, aber im Prinzip bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und wenn wir dann auch noch 1-0 in Führung gehen und nicht in der Lage sind, das zu verteidigen, bis zum Abpfiff, gefiel mir das auch nicht, aber meinte er, ja, aber wir haben heute richtig schlecht gespielt und nehmen Punkt mit, okay, letzte Woche haben wir gut gespielt, gegen Rostock 0-1 verloren, so ist Fußball.
Ja, ich war mit Jens im Stadion und Jens Freundin schickte dann, ich glaube kurz vor Ende oder sogar schon nach dem Spiel, schickte die noch eine Nachricht mit den Statistiken, ne? 20-2 Torschüsse,
ja.
Expected Goals Sandhausen 0,0.
Ja. Was immer diese Daten, ne, was immer die Aussagen.
Ja, aber genau.
Alleine erste Halbzeit war 9-0 Torschüsse.
Ey Mann.
Für uns. Gut, man muss aber auch sagen, davon 6 Weitschüsse.
Ja.
Ne, und der gefährlichste war von einem Innenverteidiger, in dem Fall Rapp, der da an die Latte geht.
An die Latte knallt.
Erste Halbzeit hatten wir noch ein Ding von Agu.
Ey, was für eine Riesenchance war das denn, den er genau auf Mann köpft?
Richtig, genau, wo man sieht, der Junge kann viel bei der Außenbahn und so, aber Kopf ist nicht sein Ding.
Nee.
Und einmal hatte Lücke noch diese Chance, wo er mit links auf einen kurzen Pfosten.
Und der ihn gut hält, ne?
Richtig, ne? Wo der Verteidiger aber auch gut die lange Ecke zumacht.
Ja.
So, und dann war einmal dieses Ding von im Prinzip so ein bisschen Halleluja-mäßig flach in die Mitte knallt und drei Leute vorbeirutschen.
Und groß ganz knapp verpasst, ja, stimmt.
Richtig. Ja. So, aber das war's auch, ne? So, und
naja, das ist ja schon mehr als in so manch anderem Spiel. Aber ich wollte gerade sagen, da muss man auch ein bisschen abschichten. Dominanz ja, Gefahr eher so Mittel. Und das ist dann schon ein Punkt, wo ich auch als Trainer, glaube ich. Ich meine von Werner auch nach dem Spiel schon auch so Sätze gehört zu haben, wie ärgert mich tierisch, dass wir uns einfach nicht belohnt haben, weil die muss man auch sagen, die Chancen waren da, ne? Wenn du es konsequenter zu Ende spielst.
Ja, die Chancen waren da. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann noch ein paar erarbeitet. Und ich glaube, deswegen sagte er auch, er ist mit der Leistung eigentlich einigermaßen zufrieden.
Mhm.
Ne? Ja, und ich meine, man muss auch sehen, das Tor, unser Tor, Duxi, das ist natürlich
Weltklasse.
Auch, also tut mir leid, also wenn wir den da nicht drin, wenn wir nicht so einen Spieler hätten, der wirklich so einen genialen Moment hat, ja, und den da wieder mit der Seite, ich hatte irgendwie getwittert, der Mann kann auch Snooker spielen wahrscheinlich bei der Präzision.
Ey, wirklich irre.
Wahnsinn, ne? Aber ohne diesen Geniestreich verlieren wir das Ding.
Ja. Ja, also beißt die Maus keinen Faden ab. Sehe ich auch so. Vor allem auf der Tribüne, das Tor, das fiel ja für uns auch komplett aus dem Nichts. Die Szene war ja eigentlich eine, die wir vorher schon 20 Mal gesehen haben in dem Spiel, nämlich Kombination bis vor den 16er im Zentrum, ja. Und dann verpuffen die Dinger in der Regel. Und dass er dann diesen Ball wirklich wie einen Pass spielt, um den Gegner rum ins lange Eck, das ist schon, ey. Pff.
Ja, aber es war im Prinzip auch das einzige Mal, dass wir wirklich uns da nicht festgelaufen haben vor dem 16er, sondern das einzige Mal im Spiel, wo das wirklich funktioniert hat, den Ball durchzustecken, durch die Mitte, wie wir es sonst gerne machen.
Ja.
Ne? Und auch der Pass von Romano ist natürlich wirklich, wirklich gut.
Ist gut, ne? Ja. Überhaupt, darüber hatten wir noch überhaupt nicht die Gelegenheit zu reden, weil das nach der Folge aus der letzten Woche bekannt gegeben wurde. Schmied hat verlängert, was mich mega gefreut hat.
Ja.
So, fand ich, hat er auch mit einer ansprechenden Leistung gezeigt. Ich hätte mir gewünscht, dass er hier und da noch ein bisschen dominanter, noch ein bisschen mehr aufdreht. Hat er nicht gemacht, aber er bereitet das Tor vor, ne? Ich bin der Letzte, der sich beschwert.
Und er war mit Abstand da im Zentrum der beste Mann auf dem Platz, ja, den wir hatten. Also gerade wenn du siehst den Leistungsabfall oder ne, das Gefälle zu Schmidt und auch zu Bittencourt, der dann später reinkam.
Total war Schmied blass geblieben,
wirklich,
ne?
Ja. Wirklich der Einzige und sogar Kicker-Elf des Tages habe ich eben noch gesehen, ja, womit ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet hatte. Note 2, Kicker-Elf des Tages. Übrigens auch der Sandhäuser Torwart. So, das überrascht mich jetzt weniger. Aber wo du wirklich gesehen hast, dass das noch ein großer Qualitätsunterschied ist zu, ich sag mal, in Anführungszeichen, Durchschnittspotenzial, das ein Leo und auch ein Niklas Schmidt scheinbar mitbringt, die ja beide extrem blass waren, muss man ja sagen. Aber jetzt sind wir schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Sag mal, wie war denn das, wie hat sich das denn im Stadion angefühlt? Also 36.000, mehr als doppelt so viele wie Sandhausen Einwohner hat, ja, meinten sie in der Sportschau. Fand ich ganz lustig. Und Stimmung war natürlich zu Anfang Bombe. Wie hat sich das entwickelt im Laufe des Spiels, als man auch im Stadion gemerkt hat, das wird jetzt hier kein Spektakel?
Ich kann es ja wirklich nur sagen, wie ich es wahrgenommen habe und wie ich auch die Leute um mich herum wahrgenommen habe. Also
alles andere interessiert mich auch nicht.
Ja, gepfiffen wurde nicht viel.
Ja.
Hatte ich den Eindruck. Und ich hatte eher so das Gefühl, dass alle dachten, ja, ist nur eine Frage der Zeit. Einfach weil wir die erste Halbzeit so klar dominiert haben und so klar gedrückt haben. Und selbst Mitte der zweiten Halbzeit wirkten alle um mich herum noch, ich sag jetzt mal, relativ entspannt mit so einer gewissen Arroganz der Spitzenmannschaft. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ding reinfällt. Ja, bis zu dem Fehlpass von Gruev. Und dann merktest du halt, mit dem Rückstand durch Testrot wurden die Leute unruhig. So.
Ja,
und als Duxch dann den Ausgleich macht, war dann so, okay, jetzt gewinnen sie es 3-4-1. War wirklich auch wieder so der Tenor. Und auch da dann einfach dieses, gar nicht so dieses, oh, ihr Loser da unten auf dem Platz, kriegt's endlich geschissen, sondern verdammt nochmal, warum fällt das Ding nicht rein? Also es war keine aggressive Motz-Stimmung, sondern es war eher so, ey, verdammt, das muss doch irgendwie klappen, wir sind doch hier absolut dominant. Und als dann selbst Füllkrug seine Riesenchance noch vergibt, weil der Keeper den super hält, da war dann irgendwie, merktest du, okay, das jetzt brauchst du einen Lucky Punch.
Ja, nach dem 1:1 war ich eigentlich auch guter Dinge, dass wir das zweite noch machen.
Ja.
Und ich weiß noch, ich hatte das ja auch so getippt, ne? Weißt du noch, letzte Folge, ich schwankte zwischen 1:1 und 2:1 Sieg, hab mich dann für 2:1 Sieg entschieden. was dann im Nachhinein falsch war, aber irgendwie dachte ich so, ja, das, der Ausgleich fällt früh genug.
Ja, ja, genau.
So, und irgendwie wurstelt da irgendwie, ne, pimmelt Lücke da noch einen rein, ne? Oder, ne, ich hatte ja auch so ein kurzes, als dann Dingchi noch kam, dachte ich so, Alter, das ist doch jetzt dein Moment.
Genau,
Alter,
wie für ihn gemacht, habe ich auch gedacht, ja.
Ne? Ja. So, aber da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen zu romantisch drauf. Ja. Ne? Denn am Ende wurde es dann doch nicht alles gut. Aber okay, lass uns mal ein bisschen in die Taktik einsteigen. Ja? Mhm. Also, ich habe gelesen, 75% Ballbesitz Werder Bremen, der höchste Wert in der kompletten Zweitligasaison von allen Spielen.
Ah, echt? Okay.
Ja.
Das deckt sich mit dem subjektiven Eindruck, ne?
Krasse Dominanz deckt sich auch mit dem subjektiven Eindruck von Sandhausen-Trainer Schwarz,
ja,
ne, der deswegen schon ordentlich Puls hatte. Also wir waren mega dominant. Und ja, dieses Ding von Testro, das ja auch wirklich so ein Wurstel-Glücksding ist,
ja, ja,
wo auch unsere komplette Defensive scheiße aussieht.
Ja, selbst Pavlenka sieht da scheiße aus.
Ja, aber wo halt auch wirklich alles schief geht, was schieflaufen kann.
Ja.
Das war der erste Torschuss.
Ja, das war echt, ey. Mann!
Ja, und das war auch ja nicht mal ein wirklicher Torschuss, ne? Und ja, Grujew, bitterer Fehler. Also, ja, vielleicht hätten die 90 Minuten lang keinen einzigen Torschuss gehabt, wenn Grujew diesen Ball nicht so leichtfertig, ja, weggibt.
Leichte Bargfrede-Vibes.
Ja, so ein bisschen, auch wo man danach in der Zeit drüber denkt, so, wo soll der Ball eigentlich hin?
Ja, ja, genau.
So, aber dann wird er ja gleich vom ersten Mann einen Meter vor ihm abgefangen. So, und dann ist hier Pressschlag, da, ja, Pressschlag, ja, und abgefälscht und Pavlenka noch, ging der durch die Beine? Ja,
der ging an seinem Fuß vorbei und er kommt mit der Hand nicht schnell genug runter und der Fuß geht nicht raus und es sah einfach schlimmer, es sah wirklich schlimmer,
ja,
aus.
Ja, und alle sahen irgendwie komisch aus, ne? Grosso rennt irgendwie hinterher und, ja, aber auch so halbherzig und denkt sich, ey, Moment, wieso habt ihr den Ball? Komm.
Ne? Ich möchte meinen Lieblingspodcaster zitieren. Hose runter, Blockflötengesicht.
Ja, aber wirklich.
Aber wirklich.
Und auch Toni Jung lässt sich da ja nun zweimal, also, düpieren wie so ein Anfänger.
Ja.
Ne? Und dann Testro dann irgendwie im, und auch da, Testro macht das halt clever, ne? Er hat halt nur diese eine Zehntelsekunde,
ja,
in der er weiß, jetzt kommt der Abschluss überraschend.
Ja, Haken links, Haken so rechts, Drehwurm bei, war das Toni Jung, der da noch versucht,
ja, das 1-1? Ja, das war Toni Jung. Ja, das war Toni Jung, ne, der, ja, sich da zweimal, also der da zweimal Karussell fährt.
Ja, genau.
Und dann piekt er den ja irgendwie, dann wird er noch abgefälscht und geht an Pavlenkas Fuß vorbei und, ja, eigentlich denkt man, ne, als Fan, und vielleicht ging es dir auch so, ey, das darf doch jetzt nicht zählen, das war doch,
ja, ein Scheiß. Ja, wirklich, genau. Wird wegen Scheiße aberkannt.
Ja, genau. Aber wirklich. Ich meine, macht er natürlich im Endeffekt, ne, muss man sagen, geil, aber also, Mann, oh Mann, das war schon unglücklich.
Ja, ja, war es auch. Und ehrlicherweise hätte ich mir auch gewünscht, dass sie dann wirklich einen Gang hochschalten und, ich sag jetzt mal, etwas despektierlich ernst machen. Aber so läuft's halt eben dann in der zweiten Liga auch nicht. Und muss man auch sagen, neben dem Geniestreich von Duxch gab's auch in Halbzeit 1 und Halbzeit 2 wieder genügend Szenen, wo ich dachte, oh Marvin, Alter, komm, ein bisschen mehr Körperspannung, ey.
Ja, das stimmt. Aber auch Lücke war relativ blass, relativ, ja, abgemeldet. Im Mittelfeld hat im Prinzip nur Romano einigermaßen funktioniert.
Ja.
Und ja, man muss aber halt auch wirklich sagen, das lag jetzt nicht daran, dass wir uns nicht Mühe gegeben haben oder da die Spannung gefehlt hat. Ich glaube nicht, sondern es lag halt auch vor allem daran, dass Sandhausen das defensiv richtig gut gemacht hat.
Ja, diszipliniert zumindest, ne? Stimmt schon. Also die Mitte war gefühlt immer dicht.
Die Mitte war komplett dicht, dass ich in der Halbzeit schon dachte, vielleicht mal einen Schönfelder oder einen Assalé bringen, ja, der zumindest mal irgendwas Verrücktes über die Außen macht, ne?
Ja.
Weil auch Agu kam zwar ein, zweimal durch, auf der rechten Seite hatten wir mit Mbom jetzt auch nicht den Spieler, der bis zur Grundlinie durchgeht und eine geile Flanke schlägt oder mal einen aussteigen lässt und für Überzahl sorgt oder so, ne? Der allerdings zwei, drei gute Szenen in der Defensive hatte, ne, wo er potenzielle Konter gut abgelaufen hat.
Ja.
Ne, einmal von ganz rechts auf die halblinke Seite rüber musste, weil da einer durch war und da ausbügeln musste. Hat er nicht schlecht gemacht, aber ja, da fehlte halt so ein bisschen der Esprit, sage ich mal.
Ja, ein schönes
was
Wort.
Was wir bei ihm, ja, aber trotzdem, auch da habe ich wieder Kommentare, bumm, scheiße und so. Nee, kann man so auch nicht sagen, finde ich. Also, der hat gespielt, was er konnte, aber man muss halt auch wirklich sagen, was wie Tribul und dieser Zenga von Sandhausen, die beiden Sechser, die haben die Mitte so gut zugestellt.
Ja.
Wirklich. Und auch unsere beiden Stürmer, auch Lücke und auch Duxch, waren im 16er komplett abgemeldet von diesen beiden Riesenverteidigern, diesem Schirkow und Dumitsch oder wie die, ne, glaube ich.
Ja.
Alter, körperlich stark, kein Zweikampf verloren.
Ja.
Also, da muss man schon sagen, dass Sandhausen Platz 4 Rückrundentabelle ist und irgendwie in der Rückrunde bisher 8 Gegentore jetzt mit unserem 9 Gegentore erst geschluckt haben.
Ja.
Da weißt du jetzt warum.
Ja, sehr diszipliniert gespielt, das stimmt. Was aber nichts daran ändert, dass du einfach, finde ich, mit einer solchen Dominanz und ja auch den vorhandenen Chancen das Ding schon auch gewinnen kannst oder solltest. Ne, gerade wenn du den Anspruch hast, hochzugehen. So, aber du hast ja vollkommen recht, ne? Das ist ja, es ist ja nicht so, dass das Spiel ausschließlich wegen unserer mangelnden Qualität oder wegen des Spielglücks nicht gewonnen wurde, sondern weil wir es eben auch mit einem Gegner zu tun hatten, der mit Herz gespielt hat. Muss man dann an solchen Tagen auch mal akzeptieren. Und dann kommen wir an den Punkt, wo ich dann auch ein Stück weit gestern mit der Milde des vorangeschrittenen Tages dann auch irgendwann gedacht, ja komm, wir sind trotzdem Tabellenführer, ja, wir gehen jetzt als Tabellenführer wirklich in die entscheidende Phase der Saison, haben jetzt am nächsten Samstag das Spitzenspiel bei St. Pauli, und da zählt es dann letzten Endes.
Ja, es ist natürlich bitter, weil uns diese 2 Punkte mehr jetzt natürlich vor diesen nächsten Wochen echt gut zu Gesicht gestanden hätten, ne?
Ja.
Also die hätten schon für ein bisschen Beruhigung gesorgt. Auf der anderen Seite wäre das vielleicht auch wieder so eine Scheinsicherheit gewesen, die vielleicht, wo es vielleicht gar nicht schlecht ist, dass wir jetzt vor dem Spiel gegen Pauli wissen, die sind auf Augenhöhe, ne? Wir haben hier kein Polster mehr.
Ja.
Und wir können uns hier nichts erlauben.
Ja, Sinne schärfen, ne?
Ja.
Ja, ich hab mir jetzt gerade mal die Statistiken von St. Pauli und Werder angeguckt. Der Kicker macht ja mal so die letzten 10 Spiele. Da stehen wir ein bisschen besser da. 6 Siege, St. Pauli 4 Siege.
Aus welchen Jahren stammen denn diese?
Nein, die letzten 10 Spiele, die sie jetzt hatten.
Ach so, ja. die zurückliegenden.
Genau, ja, okay. Die zurückliegenden 10 Spiele. So.
Nicht die Direktvergleiche.
Nein, sondern dieser Saison. St. Pauli hat das letzte Spiel, ja, hatten wir ja schon drüber gesprochen, in Rostock verloren. Wie jetzt mit einem Unentschieden. Ich glaube, das wird wirklich ein Spiel auf Augenhöhe und das wird mega spannend. Da freue ich mich tierisch drauf. Das wird einfach auch von offenem Visier und so, wird das ein total interessantes Spiel. Und es wird vor allem auch ein anderes Spiel, weil wir es da wieder mit einer Truppe zu tun haben, die auch den Anspruch und das Selbstverständnis hat, da selber was zu reißen. Ne? Wir haben es da jetzt nicht mit einer Truppe zu tun, die sagt, erstmal hinten reinstellen und gucken, was passiert, sondern die werden Feuerwehr machen und zwar von Minute 1 an.
Richtig, auch die haben Druck und wenn man sich das überlegt, dass im Prinzip da ein Unentschieden auch schon dazu führen kann, dass Schalke an uns vorbeigeht und Darmstadt an uns vorbeigeht. Ich habe jetzt leider noch nicht geguckt, gegen wen die spielen, aber jetzt ist wirklich, ja, wie du zu Anfang meintest, ne, die ersten 4 sind 2 Punkte auseinander.
Ja.
Also jetzt zählt wirklich ja jedes Tor im Prinzip. Ne? Und auch da hat Schalke einen Vorteil mit dem deutlich besseren Torverhältnis.
Und unter dem Gesichtspunkt, wie doll tut dir die 5. Gelbe von Toni Jungwe?
Mm.
da habe ich auch als allererstes gesagt, ey nein, und dann auch noch so ein unnötiges Foul an der Außenlinie, an der Mittellinie, weißt du?
Ja, wobei ich überlegt habe, ist das eine Gelb, ist das Absicht, dass er ihm da nochmal auf den Fuß steigt? Ich weiß es gar nicht.
Naja, aber der Ball ist halt weg und der hakt nach, ne?
Ja, okay, es ist zumindest wirklich die dümmste gelbe Karte, die du dir einfangen kannst.
Ja. Naja, und der fehlt jetzt auch. Wenn jetzt von den Verletzten nicht überraschend bis Samstag noch einer zurückkommt, dann kriegen wir ein wirkliches Problem da hinten drin.
Ja, also dann führt an Mai langsam wirklich kein Weg mehr dran vorbei.
Boah, ja, das ist aber schon echt bitter. Wobei Ole Werner jetzt ja auch in den Pressekonferenzen kurz vor dem Sandhausen-Spiel das noch so offen gelassen hat, ob möglicherweise einer der Ausgefallenen eine Wunderheilung erlebt und eventuell gegen St. Pauli doch schon wieder mit dabei sein kann. Ich wage es noch zu bezweifeln, aber absolut ausgeschlossen hat er es nicht und die Deichstube spekuliert auch drüber. Hoffentlich kommt einer wieder, wenn nicht sogar zwei.
Ja, lass uns doch mal kurz zusammenfassen. Also Veljković, da gibt's doch, glaube ich, da stehen doch die Chancen, dass er wieder da ist, schon bei 80-90%.
Ja, Werner sagt halt, müssen wir nochmal abwarten, es braucht noch eine Untersuchung, aber das war jetzt nichts, wo sie irgendwie sofort mit der Diagnose Faserriss oder so raus sind, sondern das ist ja auch erst kurz vor Spiel bekannt geworden, dass die Wadenprobleme so schlimm sind, dass er nicht spielen kann. Aber das klang für mich jetzt auch eher erstmal danach, dass das eine Sache ist, die er ja mit 2-3 Trainingseinheiten wieder rauslaufen kann aus der Wade.
Ja, und wo auch vielleicht mit Blick auf die nächsten Wochen auf den Sandhausen-Einsatz verzichtet wurde. Mhm. Ja? So, ich glaube, Friedl ist doch eher unwahrscheinlich, oder?
Das hatten wir ja in der letzten Folge schon gesagt. Angeblich ist Friedl selbst wohl deutlich optimistischer. Habe ich jetzt gestern im Stadionumfeld gehört. Ich weiß nicht mehr genau, mir hatte das jemand erzählt, aber ich weiß nicht mehr genau, ob der aus einem Artikel, den er gelesen hatte, zitierte oder das irgendwo anders aufgeschnappt hatte. Also sagen wir mal so, die Extremitäten waren bei Friedl ja nicht betroffen. vielleicht gibt's irgendwie bauchmuskeltechnisch etwas, was möglicherweise auch medikamentös übertüncht werden kann, vielleicht, ich weiß es nicht, aber also einer von den gestandenen Innenverteidigern würde mir dann schon ein deutlich besseres Gefühl für Samstag geben.
Ja, auf jeden Fall und ich, wie gesagt, und der wichtigste Mann wäre, glaube ich, wirklich Toprak.
Aber bei dem sehe ich es einfach nicht, oder?
Aber der stand ja immerhin als erster von allen wieder auf dem Platz letzte Woche schon.
Ja, du, ey, da lass ich mich gerne überraschen, aber der Name Toprak und schneller wieder fit als angenommen passt in meinem Fan-Dasein bislang nicht zueinander.
Autsch-Tabellenführer.
Ja, genau, Autsch.
Ja, weil also Toprak wäre zumindest, glaube ich, wichtig, um Grosso wieder für die Sechs frei zu machen.
Ja.
Denn mich hat Grujew nicht überzeugt, muss ich
leider
sagen.
Nee, leider nicht. Ich hätte es mir gewünscht.
Nicht nur wegen des Fehlers, ja. Nicht nur wegen des Fehlers, sondern auch, weil mir da zu wenig Impulse kamen. Ja,
fandst du?
Denn gerade, ja, fand ich wirklich. Denn gerade, weil Sandhausen die Mitte so gut zugemacht hat, ja, das ist ja nun kein neues Konzept, das Sandhausen erfunden hat. Mhm. Sondern wenn du dich erinnerst, damit hat Heidenheim uns schon genervt, damit hat Dresden uns schon genervt. Ja, also es ist so ein bisschen dieses Mittel gegen diesen Ole-Code, immer weiter durch die Mitte zu spielen. Und da hat uns bisher viel geholfen, dass Grosso auf der 6 war und so flexibel sich nach vorne und hinten bewegt hat, dass er immer wieder für eine Überzahlsituation, ja, für eine andere Statik gesorgt hat. Und das dazu geführt hat, dass wir in den Spielen davor immer mal wieder die Chance hatten, durch die Mitte durchzukommen. Hat mir das komplett gefehlt. Gefühlt ist er immer, hatte der so einen Radius Mittelkreis.
Ja, ich bin weitgehend bei dir. Ich fand allerdings, dass er in den ersten 20 Minuten einen guten Eindruck gemacht hat. War irre viel Wendigkeit, hat ein sehr gutes Auge gehabt, die Spielverlagerung war gut. Und dann gab es relativ schnell, muss es einen Impuls von draußen gegeben haben, dass Alois Schwarz seinen Leuten gesagt hat, ey, in der Mitte, härter drauf. Und dann hast du gemerkt, sobald es körperlicher wurde für Grujew, hat er sofort den Kürzeren gezogen und hat sich davon auch ganz schnell entnerven lassen. Und dann bin ich bei dir. Die letzten drei Viertel des Spiels war er für mich auch absolut bieder und überhaupt nicht mehr der Impulsgeber, den ich mir gewünscht hätte. Und hat das, was er in den ersten 10, 15 Minuten gezeigt hat, überhaupt nicht fortsetzen können, leider.
Ja, und gerade wenn du siehst, dass Niklas Schmidt irgendwie komplett abgetaucht war, 60 ja. Minuten lang, und auch Leo da nicht viel Impact reingebracht hat, ja. fand ich. Und wir im Prinzip nur Romano hatten, der da für die eine oder andere Überraschungssituation sorgen konnte. Klar, Pauli ist ein anderes Spiel, ne? Die stehen ganz anders, aber wäre mir das schon ganz lieb, wenn ich zumindest wissen würde, dass da Platz wäre, um Rapp wieder auf die Sechs zu ziehen, oder?
Ja, genau.
Ja.
Ja. Bin ich bei dir, würde mir auch ein deutlich besseres Gefühl geben.
Ja, und gerade wenn du auch siehst, dass da bei Pauli Typen wie Chiré und Hartl da im Zentrum wirbeln.
Das ist einfach ein anderes Tempo, ne?
Und ja, und auch gerade Hartl, der auch über den Körper kommt, hab ich da bei Grujew kein gutes Gefühl. Also ja. bei aller Sympathie, aber mich hat das nicht so richtig überzeugt, was er da abgeliefert hat. Ja. Jetzt mal ganz abgesehen von dem individuellen Fehler, der dann zum Gegentor geführt hat.
Ja, bin ich in der Summe auch komplett bei dir. Also hätte ich ein deutlich besseres Gefühl gehabt, wenn da Rapp oder Groß gestanden hätten. Stimmt schon. Aber ja. in dem Zusammenhang, weil du gerade auch nochmal Schmieds Leistung hervorgehoben hast, wir ja gerade schon erwähnt haben, dass er letzte Woche dann eben auch mit der Vertragsverlängerung, die mich übrigens mega gefreut hat, das auch gezeigt hat. Wie viel kann so ein Signal mit der Mannschaft auch machen oder überschätze ich das? Ne, weil es ist ja jetzt nicht nur Schmied. Wir hatten das vor ein paar Wochen mit Agu, fand ich auch ein großartiges Zeichen, dass die Verlängerung von Agu eben auch zeigt, Werder hat eine Perspektive und die Spieler sehen die Perspektive auch. Und heute Morgen lesen wir es kurz vor der Aufnahme, Erin Dingci hat auch verlängert. Jetzt hat Baumann innerhalb kürzester Zeit die Verträge langfristig verlängert von Agu, von Schmied und von Dingci, finde ich richtig. Ja als Paket ein Megasignal.
Ey, tut mir leid, aber das waren doch im Prinzip, also ob du jetzt noch Veljkovic oder andere gestandene Profis, ob du die jetzt noch mal ein Jahr bindest, die das sowieso nicht machen würden, bevor sie nicht wissen, ob wir aufsteigen oder nicht. Ja. Ja, oder Pavlas. Aber wenn du diese drei Spieler langfristig verlängerst, und ich gehe davon aus, dass das Verträge sind, die erste und zweite Liga Gültigkeit haben, ja, dann sind das die Spieler, die vom Marktwert her und vom Gerüst her, vom mittelfristigen Gerüst her, ja, wer sind wir in ein, zwei Jahren, Aufstieg oder nicht, muss man da auch, auch wenn es für manche schwer zu ertragen ist, die das hören, aber muss man auch mal wieder Baumi loben dafür, muss ich echt sagen, dass er das jetzt schon klar gemacht hat, mit diesen drei Spielern, die, wenn die jetzt einer haben will, das sind ja so typische Spieler, wo Vereine wie Hoffenheim schon mit dem Notizbuch da stehen. Genau. Dass die jetzt richtig Geld dafür hinlatzen müssten, weil die langfristig Vertrag bei uns haben, kann man nur sagen, ey, also Weichen für die Zukunft, Aufstieg oder nicht, erstmal in die richtige Richtung gestellt.
Exakt, ne? Und genau das ist das Signal. Egal, was jetzt mit dem Aufstieg wird oder nicht, er ist jetzt wieder in einem Modus, wo er so umsichtig unterwegs ist, dass er diese Absicherung, die für Werder ja immer noch auch wichtig ist, was das Finanzielle angeht, einfach, wo er die Sicherheitsnetze einzieht, indem er halt eben mit solchen Spielern verlängert. Das ist einfach in dem Kontext dieses Umbruchs ist das ja auch ein Megasignal. Einfach zu sagen, richtig. Guck mal, das sind die Spieler, die in dieser Saison gezeigt haben, dass sie erstens Bock auf dieses Projekt haben, auch wenn Agu am Anfang der Saison noch weg wollte. Aber der hat sich dann ja wirklich reingebissen und auch ganz schnell gezeigt, so ist es für mich auch vollkommen cool. Ist zum für mich mittlerweile auch zu einem Leistungsträger geworden, genauso wie Schmied. Und Dingci ist einfach qua der Konkurrenz, die er im Sturm hat, jetzt keiner, der Stammspieler ist, aber er hat ja immer gezeigt, dass der absolutes Potenzial hat und ganz nah dran ist und mittlerweile einfach auch die erste Option ist, wenn du im Sturm jemanden bringen musst. So.
Ja, und 19 Jahre alt, ne?
Ja, und halt Bremer, ne? Der ja auch von sich aus sagt, auch ey, der Mann, was für ein Traum, hier im Stadion vor diesen Fans noch ein paar Jahre spielen zu dürfen.
Ja. Ja gut, leider, das hat auch Testrot gesagt, was für ein Traum, hier in diesem Stadion mal Tor zu schießen.
Verdammt nochmal.
Ja, aber was ich ja auch geil fand, war ja auch bei Schmid und bei Agu, bei Dingchi habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber dass das Argument war nicht, oh, der Baumi scheißt mich hier mit Geld zu.
Ja, genau.
Sondern dass er sagt, ey, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans. Ich identifiziere mich total damit, also dass auch dieser ganze, diese ganze Atmosphäre, ne, das ganze Setting ein Argument ist, bei Werder Bremen zu bleiben, auch aus Liebe zum Verein und nicht irgendwie da sich vom Scheckheft beeindrucken lässt, das macht wirklich Hoffnung. Das finde ich wirklich total geil. Ey. Das freut mich total.
Ja, ich find's auch mega. Und deswegen nochmal zurückkommend auf meine Frage: Ist das was eine Mannschaft, also was einer Mannschaft auch zumindest im Kopf so einen kleinen Push geben kann, oder überschätze ich das?
Nee, ich glaube schon, dass das einen Push gibt. Also einmal in der individuellen Leistung, ja, also wie man das bei Schmid gesehen hat, der sich gefühlt, also ja, nochmal leistungsmäßig und einsatzmäßig nochmal deutlich abgesetzt hat von Schmidt und Bittencourt, hatte ich eben schon gesagt. Und es ist ja auch ein Zeichen an die gestandenen Profis, wo auch noch die Vertragsverlängerungen offen sind, dass sie sehen, okay, das ist hier schon eine gute Option für mich, hier auch zu verlängern. Ich denke an Friedel, an Veljkovic und Toprak und so weiter.
Ja.
Weil die, ne, und dürfen ja auch nicht vergessen, wie sich Duxch vor ein paar Wochen geäußert hat, dass der auch gesagt hat, ey, ich habe hier für 3 Jahre unterschrieben, ich hau jetzt nicht ab.
Ja, genauso wie Pavlenka, ne, wo es ja auch heißt, bei dem sind sie auch kurz vor Verlängerung und der ja auch gesagt hat, ey, warum soll ich hier weg? Ich fühle mich hier sauwohl.
Exakt. Ja. Und natürlich ist es dann ein Zeichen, wenn diese gestandenen Spieler sehen, okay, das ist hier jetzt für mich kein Risiko und in 2 Monaten spielen alle Talente in Hoffenheim, sondern die stehen auch zu diesem Projekt und ich kann hier weiter auch in meiner Rolle als Führungsspieler wachsen und habe hier einen Auftrag, und setz mich nicht, was weiß ich, bei keine Ahnung,
Galatasaray
auf die Bank oder bei Galatasaray aufs Abstellgleis oder so. Ja.
Ja, und es deckt sich halt eben auch mit dem, was du letzte Folge auch gesagt hattest, ne? Füllkrug in den Interviews nach dem Darmstadt-Spiel, ne? Der halt auch meinte, wie so ein Papa. Ja, der halt auch meinte, ey, ganz stolz auf die jungen Spieler, die hier teilweise erst kurzfristig erfahren haben, dass sie spielen sollen und dann auch noch auf einer neuen Position. Einfach, macht mir einfach mega Spaß, das zu beobachten und mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und so. Das ist für mich doch auch, liest sich doch auch, wie Füllkrug findet dieses Projekt grundsätzlich erstmal mega geil. So.
Ja, richtig. Sehe ich ganz genauso und deswegen, um jetzt endlich mal deine Frage zu beantworten und nicht weiter wie so ein Politiker immer drumherum zu schleichen. Als erstes möchte ich den Fehlern danken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall Zeichen. Und wenn du dann siehst, dass du jetzt ein Gerüst verlängert hast an jungen Spielern, alle um die 20 rum, mit Schmid, mit Agu, mit Dingchi, dann hast du noch einen Baum, den du, der ja auch noch, glaube ich, einigermaßen längerfristig an uns gebunden ist, dann weißt du, okay, hier das Gerüst steht für die nächsten 3-4 Jahre.
Genau, die Chance wächst, dass hier was wächst.
Richtig, ne? Ja. Und wir werden keinen Ausverkauf erleben, dass viele talentierte Spieler für wenig Geld dann irgendwie weggehen, weil wir einen Jonas Bold als Sportdirektor haben, der nur drum rumlabert scheinbar. Dazu möchte ich gleich nochmal was hören von dir.
Ja.
Sondern ein Baumi, der denen ja auch diese Idee scheinbar verkaufen kann.
Ja, genau. Ja, genau. Also ihn wirklich auch zusammen mit Fritz und so, ihn wirklich auch eine Vision an die Wand wirft. Mit der die was anfangen können, ja.
Ja.
Aber Jonas Bold ist eine schöne Überleitung zu seinem Auftritt. Ich hatte dich vor der Folge ja noch gefragt, ob du seinen Auftritt gestern im Sportclub im Dritten gesehen hast. Habe ich selten, ne, weil wir ja auch durch die Arbeit in den Medien eigentlich schon relativ viel mitbekommen und auch teilweise einfach nur noch Kopfschütteln vor der Glotze sitzen und sagen, ey, Was ist denn das wieder für verbaler Dünnpfiff, der da irgendwie um die Ecke kommt? Aber Jonas Bold gestern hat echt einigen Sachen die Krone aufgesetzt. Nur mal so die Highlights, ja.
Und das gemessen an HSV-Maßstäben, ja, wo er nicht ja, schon, genau. Ne, mit, ich denke an Bernd Hoffmann, der Hamburger Weg. Ja. Ja, und Arnesen und wer, also da haben wir ja nun auch schon einige Rohrkrepierer durch.
Ne? Ja, genau. Und so wie es mir jetzt zumindest scheint, der Jonas Bold war mir bislang jetzt nicht irgendwie aufgefallen. Das Interview war das erste Mal, dass ich ihn irgendwie länger auch mal so bewusst erlebt und gesehen habe. Und erstes spontanes Fazit nach dem Interview, es waren ungefähr 10 Minuten am Ende, er war für mich dann auch wirklich, ja, der HSV kriegt die Leute, die er verdient. Also wirklich, sie haben diesen gesamten Beitrag und das Interview haben sie aufgezogen über dieses der HSV schon wieder im Frühjahr wirkt es so, als hätten sie alles verspielt und wollte Jonas Bold erstmal überhaupt nichts von wissen. Jonas Bold sagte, wieso, wir sind noch mittendrin, ja, gucken Sie sich doch mal St. Pauli und Werder an, die haben ja auch nicht gewonnen.
Ich habe eine eigene Tabelle vorliegen.
Ja, ja, genau. So. Und unter anderem hatte der NDR, der den Sportclub macht, die haben dann unter anderem eben auch einen Sportpsychologen da in einem Beitrag gehabt, der Ehrenmitglied beim HSV ist, also auch Fan ist, und der halt irgendwie versucht, in diesem Beitrag zu erklären, woran kann das liegen, ne? Was passiert da in den Köpfen der Leute? Und das Fazit war schon, ja, also eigentlich muss man den verantwortlichen Verein schon den Vorwurf machen, dass die halt eben nicht solchen Entwicklungen entsprechend schon frühzeitig Rechnung tragen und das in irgendeiner Form begleiten und dagegen arbeiten. So. Und Jonas Bold komplett persönlich angegriffen, ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, sagt aber so, ja, findet er schon komisch, dass nun ausgerechnet solche Leute dann irgendwie rauskommen und sich äußern, immer dann, wenn es dem HSV nicht gut geht, ja, und er habe den Eindruck, dass der dann da auch seine persönlichen traumatischen Erlebnisse verarbeitet. Und ich würde gedacht, was ist denn hier los?
Was ist denn mit dem Sportpsychologe seine traumatischen Erlebnisse, wenn der gefragt wird, woran kann es liegen?
Ja, und dann so geil auch schon quasi im vorauseilenden Gehorsam alle Kritik an sich selbst versuchen mundtot zu machen, indem er den Satz beginnt mit, also ich beschäftige mich ja seitdem ich 18 bin mit Sportpsychologie, wo ich sage so, ey, wo sind wir hier eigentlich, ja, und dann noch irgendwelche Ehrenmitglieder öffentlich anzählen, die wo er selbst sagt, ich kenne den Mann zwar nicht, aber ich habe den Eindruck, der verarbeitet hier irgendwie persönliche traumatische Erlebnisse, wo ich so, ey, Was zur Hölle? Was zur Hölle ist hier los? Und das Ganze wurde dann halt echt noch getoppt von so einem Satz wie, ja, der HSV sei ja ohnehin auch nach den Bayern der zweitgrößte Verein Deutschlands. Und das ist einfach so in dieser Selbstwahrnehmung, ne? Also dass da so ein verzerrtes Bild entsteht. Deswegen halt dann auch, dass ich dachte, so, ja, es passt irgendwie zu all den Wahrnehmungen, die man von HSV-Verantwortlichen in den letzten Jahren gefühlt als Werder-Fan hatte.
Ich habe so gelacht, als du vorhin meintest, joghurtfarbenes Jackett,
ja,
schwarzer,
ja,
genau, schwarzer Rollkragenpullover, wo man denkt, da trägt einer die Garderobe von Krischi Lindner auf.
Ja, ja, es würde gut passen.
Und labert auch so.
Ja, und auch so gut, wenn du jemanden fragst, beschreib mal einfach, wie du dir einen sportlichen Verantwortlichen vom HSV vorstellst. Das wäre eines von drei Bildern, die dir einen Haufen Leute zeichnen würden.
Ja, das ist...
Johannisbeer-joghurtfarbenes Jackett aus Tweed oder so und einen schwarzen Rollkragenpulli.
Ja, ja. Könnte man sich sonst vielleicht noch bei Hertha vorstellen.
Ja, das würde auch gut passen. Wahrscheinlich wechselt er im Sommer.
Big City Club, wir sind die Nummer 2 hinter den Bayern.
Ja. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn, ein Amüsement zum Abschluss des Sonntags für mich. Ich habe mich
finde ich das zum
auf der ndr.de/sportseite, da ist das einer der verlinkten Artikel. Du guck einfach nach dem Foto von einem Mann mit joghurtfarbenem Jackett, du kannst es nicht verfehlen.
Werde ich mir nochmal kommen lassen.
Du, aber jetzt mit Blick aufs Spiel St. Pauli am Wochenende, machen wir wie sonst auch, ne? Jetzt gerade in der Situation, wo wir auch nicht wissen, wer kommt wieder, wir machen Rate die Aufstellung und Tipps dann wieder am Ende über Twitter, oder?
Ja,
auf macht dir jetzt echt Fall, keinen also, Sinn. So.
Ja, vielleicht lohnt es sich ja sogar vor dem Pauli-Spiel sogar nochmal ein Quickie zu machen, mal schauen.
Ja, muss ich gucken.
Wir gehen ja auch steil auf Folge 100 zu.
Ja, stimmt. Muss ich einfach gucken, wie ich es hinbekomme. Das ist jetzt meine letzte Arbeitswoche vorm Urlaub. Das heißt, hinten raus wird es dann erfahrungsgemäß immer noch mal ein bisschen viel. Deswegen lass uns einfach schnacken. Wir gucken.
Machen wir.
Geil. Folge 93. Autsch. Tabellenführer war das. Nach einem 1:1 gegen Sandhausen. Nächstes Spiel St. Pauli am Samstag 13:30 in Hamburg. Wir werden versuchen, euch vorher noch einen kurzen Quickie zu liefern, wo wir auch nochmal auf die aktuelle Personalsituation eingehen. Aber jetzt heißt es erstmal, startet gut in die Woche. Wir sind trotz allem Tabellenführer, auch wenn es nicht für einen Sieg gereicht hat. Und das kann man doch auch mal versuchen zu genießen. Mhm. Mein lieber Thomas, komm gut in die Restwoche, ihr da draußen auch. Wir hören uns hoffentlich vor dem St. Pauli-Spiel nochmal. Und wenn nicht, dann halt danach. Und dann bestimmt auch wieder mit sehr, sehr guter Laune, weil wir haben bestimmt gewonnen.
Ja, vielleicht kann ich sogar noch was mit Tickets klar machen. Aber ich will nicht so viel versprechen.
Ja, überrasch mich.
Kannst du in deinem Alter noch längere Zeit stehen auch? Geht das? Oder brauchst du Sitzplatz?
Nee, ich setz mich dann auf die Steinstufe und pöbel die Leute vor mir an, dass sie sich hinsetzen sollen, weil ich nicht sehe. Ja,
genau so kennen wir dich.
Ja, oder genau.
Oder ich nehme dich auf die Schultern.
Ja, ja, das will ich sehen.
Ja, dann lieg ich auch auf der Steinstufe.
Ihr Lieben, guten Start in die Woche. Haut rein.
Gute Woche, gutes Spiel.